Heute zu Gast bei Behind the Sea David Möller, der CEO der 4 Packaging GmbH. Was die genau machen, verrät natürlich schon ein bisschen der Name, aber David hat uns das alles und auch rund um die Innovationen des Unternehmens im Podcast erklärt. War eine sehr, sehr tolle Episode, auch wieder um ein sehr schönes Familienunternehmen und um einen Generationswechsel, der ja auch immer meistens auch mit einer kleinen Transformation einhergeht. Darüber haben wir im Detail gesprochen. Eine Sache, die für mich in der Episode hängen geblieben ist, ist der C-Level-Manager oder die C-Level-Managerin in den zukünftigen Jahren, also sagen wir einmal 2030 plus, sieht, glaube ich, ganz anders aus, verhält sich auch ganz anders und es hat natürlich mit der Generationsübertragung jetzt zu tun, aber hat vielleicht auch noch ein paar ganz andere Gründe, denn es ändert sich ja natürlich nicht nur die Generation, sondern auch das ganze Umfeld. In dem Sinne gehen wir rein und schauen uns mal einen dieser CEOs, der ja aus einer jüngeren Generation kommt, an. Ich freue mich sehr auf meine Episode mit David Möller, dem CEO der 4 Packaging GmbH. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. David, willkommen bei Behind the Sea.
Hallo Franz.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unsere Aufnahme. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, mein Name ist David Möller. Ich bin, oder ich werde jetzt demnächst 42, dieses Jahr noch.
Okay.
Bin CEO von der Firma 4 Packaging, familiengeführtes Unternehmen, und führe das Unternehmen jetzt in der zweiten Generation.
Sehr interessant. Ich hatte schon einige Generationswechsel auch hier im Podcast und Personen, die dann natürlich damit zu tun hatten. Da gab es meistens auch Transformationen von Generation zu Generation. Bin ich mal gespannt, was du dann erzählst. Aber bevor wir da reingehen, sag uns doch erstmal, was macht 4 Packaging genau, dass wir da so ein bisschen mehr Einblick kriegen, was euer Service, Produkt, Lösung ist.
Ja, gerne. Also generell helfen wir Brand-Ownern, also Markenartiklern, und Verpackungstiefdruckern dabei, schöne, gute, erfolgreiche Verpackungen zu entwickeln. Also was ist erfolgreich? Naja, wenn die sich im Markt letzten Endes beim Endprodukt, im Endprodukt bei dem Endkonsumenten gut verkaufen. Wir helfen denen dabei bei dieser Verpackungsentwicklung und durch unsere Expertise als solches, als auch, dass wir Werkzeuge für den Druck herstellen, mit denen sie dann entsprechend auch hochqualitative Verpackungen schnell in den Markt bringen können.
Mhm. Ja. Sind das all mögliche Verpackungen oder ist das zum Beispiel nur Papier oder was kann das alles sein?
Gute Frage. Wir haben uns auf, da gibt es, also wir differenzieren in der Regel in zwei Sparten bei uns hier. Das ist einmal die Sparte Zigarette. Das sind also Zigarettenverpackungen, Zigarettenumverpackungen rund um das ganze Thema Tobacco als solches. Und das andere ist Fast Moving Consumer Good, FMCG. Mhm. Das ist also im Prinzip alles das, was du im Supermarkt kaufen kannst und was du in naher Zukunft direkt verbrauchen wirst. Das können natürlich Hygieneartikel sein, das können Lebensmittelverpackungen sein, Tiernahrung und so weiter. Ja.
Okay, verstanden. Sehr interessant. Ja, ich habe gleich dann auch noch ein paar Fragen zur Innovation, aber du meintest, also ihr stellt auch die Werkzeuge her, das heißt, ihr habt auch eine Produktion, wo dann auch sozusagen diese Verpackungen hergestellt werden. Ihr seid jetzt nicht zum Beispiel nur diejenigen, die das konstruieren, beraten oder irgendwie erstellen für die Companies, wie dann so
ein gefalteter
Karton aussieht.
Ja, ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich so, dass wir sind nicht diejenigen, die für den Entwurf, das Design zuständig sind.
Oh,
okay. Weil selbstverständlich als Markenartikler an irgendeiner Stelle sage ich, okay, mein Produkt verkauft sich mehr oder weniger erfolgreich. Mhm. Und ich habe Ideen, was ich machen möchte, um letzten Endes natürlich logischerweise irgendwie mehr zu verkaufen, vielleicht eine andere Zielgruppe anzusprechen. Und daher soll sich meine Verpackung ändern. Dann reden Sie in der Regel mit Designagenturen, also mit ganz kreativen Leuten, die sich überlegen, anhand von Marktstudien, was könnten wir denn machen und so weiter. Wenn die Arbeit von denen getan ist, dann kommen wir, denn wir nehmen diese Daten und wir sind so ein bisschen der, als wenn der Architekt seine Arbeit gemacht hat und jetzt kommt der Statiker. Also wenn so der Statiker, der dann grafisch die Daten so ein bisschen betrachtet und sagt, okay, das war gut gedacht, ist am Ende aber nicht realistisch umzusetzen. Wir müssen die drucktechnische Machbarkeit hinterfragen, dass am Ende die Verpackung auch so aussieht, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und wir drucken aber am Ende nicht selbst. Also wir machen die grafische Bearbeitung der Daten. Wir beraten auch nochmal technisch. Mhm. Wir nehmen mitunter Einfluss auf die weitere Entwicklung des Designs im technischen Sinne. Und wir stellen eben für den Tiefdruck entsprechende Werkzeuge her, die der Drucker bekommt, um dann die Verpackung als solches zu drucken und später an den Markenartikler auszuliefern.
Verstanden, okay, das macht Sinn. Ja, dann gleich die Frage so ein bisschen auch in Richtung Innovation. Wenn man jetzt sich zum Beispiel irgendwie so ein, ich glaube, Apple macht das besonders gut, oder ob es dann gut ist oder nicht, können wir drüber sprechen, aber wenn man so einen Karton auspackt, dann ist es ja wirklich Ingenieurskunst mittlerweile. Also du packst den nicht einfach nur aus, das ist nicht einfach irgendein Karton, sondern der geht extra schwierig auf, der hat eine besondere Oberfläche, der hat eine besondere Haptik und dieses ganze Aufpackerlebnis ist so, also weiß ich nicht, es hat irgendwie mittlerweile schon eine Zeremonie fast schon.
Ja.
Sind das so Sachen, mit denen du dich auch täglich beschäftigen darfst dann, oder?
Ja, bei uns sind es weniger. Also klar, es wird auch über solche Dinge diskutiert, welche Verpackungslösungen als solches. Auch da gibt es immer mal wieder Innovationen, wie man Dinge einfacher, besser, also zum Beispiel, wie man etwas, ich nenne mal eine Wurstverpackung ganz klassisch, die mache ich auf und naja, eigentlich möchte ich sie wieder zumachen.
Ja.
Ohne, ne, dass sie die Halbwertszeit als solches im Kühlschrank darunter leidet. Aber im Kern ist das Hauptthema in unserer Branche eher die Barriereeigenschaften der Verpackung. Denn wir haben im Druckprozess, in der ganzen Herstellung und so weiter haben wir, ist da Farbe drin und natürlich die Fremdstoffe sollen natürlich in keinster Weise irgendwo Richtung Endprodukt migrieren. Mhm. Also man möchte nicht einen Geschmack von Farbe beim Konsumieren der Zigarette haben, man möchte mitunter nicht irgendwelche Stoffe davon in den Lebensmitteln haben. Also es geht eher um Barriereeigenschaften, also Schutz, die Verpackung als solches, inklusive des Kunststoffes, der Chemie als solches, die irgendwo involviert ist, die darf nicht an das konsumierende Produkt gelangen. Also es geht eher um das Thema Schutz, weniger um das Erlebnis beim Auspacken, was eine sekundäre Rolle hat.
Okay, verstanden. Also wo kommen dann so die auch Innovationstreiber bei euch her? Ist es dann so Nachhaltigkeit, Schutz und irgendwie natürlich Effizienz, also wahrscheinlich kostengünstigere Lösungen, wie man eine Verpackung herstellt? Wie würdest du das beschreiben? Was sind so die, woran forscht ihr sozusagen oder woran, was treibt euch im Kopf rum?
Ja, das ist eine super Frage, die mich auch ständig umtreibt, weil ich möchte natürlich auch immer besser verstehen, was die Schmerzpunkte, die Herausforderungen der Markenartikel, der Verpackungsdrucker, also unserer Kunden, unseres Marktes sind. Manchmal verstehe ich das gut, manchmal ist es nicht ganz so einfach. Nachhaltigkeit, da hast du ein super Stichwort genannt, ist natürlich ein Riesenthema, weil logischerweise, wir sehen das oft, also wir erzeugen ja nun mal rund um die Verpackung Müll am Ende. Das hat seine Daseinsberechtigung alles, aber am Ende wollen wir natürlich schauen, okay, wie belasten wir unsere Umwelt weniger oder zunehmend weniger, und deswegen ist es ein Riesenthema. Also alternative Materialien beim Bedrucken und späteren Verpacken, wie können wir mitunter Verpackungslösungen so gestalten, dass weniger Abfall entsteht. Ich sag mal so, mittlerweile nervt uns alle, kennen wir aber alle, dass man mittlerweile ja die auf diesen PET-Flaschen die Deckel nicht mehr einfach richtig abmachen kann, sondern die da ja mittlerweile so fixiert sind. Also uns nervt es alle, nur das hat ja, auch das wäre jetzt so eine Verpackungsinnovation. Und klar, also das ist schon ein großes Thema für die ganze Branche, und da werden wir natürlich auch sehr gepusht durch Regularien, weil wir sagen, okay, wir müssen unseren CO2-Fußabdruck irgendwie reduzieren. Also was wir tun können, um den Verpackungslösungen nachhaltiger zu machen, recycelfähiger zu machen, da findet enorm viel statt. Wenn du mich fragst, was gibt außerdem noch für Themen, wie Innovationslösungen entstehen oder wo Innovationslösungen gefordert werden, ist die das Kaufverhalten von Konsumenten ist weniger vorhersehbar dieser Tage. Und daher ist es das große Bestreben von Brand-Owner, Markenartiklern, schneller auf wechselnde Bedürfnisse reagieren zu können. Das heißt also auch, sie wollen die Verpackung für die Entwicklungszeiten Verpackung reduzieren. Man möchte nicht mehr mehrere Monate dafür brauchen, sondern von einer Idee bis zur Umsetzung, also bis dann tatsächlich im Supermarkt steht, sag ich mal, idealerweise nur ein paar Wochen brauchen. Und also alles, was wir tun können, um den Prozess zu beschleunigen, ist immer hat einen hohen Mehrwert für unsere Kunden.
Okay, verstanden. Also mega interessant. Jetzt schauen wir gleich mal, wie du da hingekommen bist. Bevor wir das machen, was sind denn so deine Top 2, 3 oder 1, 2 Challenges gerade in deiner Rolle, dass wir das noch abbilden?
In dem Fall also für uns als Unternehmen oder in meiner Rolle als CEO?
Also differenzieren wir es mal. Mach ruhig gerne mal erstmal als Unternehmen, das würde mich nämlich auch interessieren, und dann gerne auch dich als CEO, also könnt ja auch persönliche Themen sein etc.
Ja. Ne? Ja. Okay. Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist es, dass der Verpackungsmarkt als solches in unserem Markt hier, ich sag mal Europa, Westeuropa, ist kein wachsender Markt, sondern ist eher ein stagnierender Markt. Ich müsste auch noch erläutern, dass es gibt unterschiedliche Technologien, um Verpackungen zu drucken.
Okay.
Wir reden ja davon, wir drucken also hunderttausende Millionen Einheiten Verpackungen. Also das sind natürlich andere Dimensionen. Also im wirklich riesigen Volumen Verpackungen zu drucken, gibt es mehrere Technologien, und diese Technologien stehen im Wettbewerb zueinander. Wir hier arbeiten für eine spezifische Technologie, also den Tiefdruck. Und meine größte Herausforderung ist, was können wir tun? Wobei kann ich helfen, dem ganzen Industrie, Tiefdrucktechnologie als solches, zu verhelfen, attraktiver zu sein, produktiver zu sein, profitabler zu sein? Also was kann ich tun, damit unsere Kunden mehr Spaß an dieser Technologie haben? Weil die können sich natürlich auch andere Technologien kaufen, was wiederum dann dazu führt, dass sie weniger Bedarf haben an den Serviceleistungen, an den Werkzeugen, die wir herstellen. Also muss ich über den Tellerrand hinausschauen und sagen, was kann ich der Industrie zur Verfügung stellen, was kann ich entwickeln, was kann ich machen, damit ich danach der ganzen Prozesskette weiterhelfe, schneller, besser zu werden. Das ist so im Kern die größte Herausforderung für unser Unternehmen. Und das andere wäre auch mit den wir haben ja doch einen, sagen wir mal, einen Generationswechsel normal, also auch in unserem Team als solches. Nur die Betrachtung oder die Erwartungshaltung, was also die Generationen von einem Unternehmen erwarten, die sind doch recht drastisch. Also die entwickeln sich sehr rapide anders. Also wir haben Kollegen, die sind 50, 60, also wenn man sieht, was deren Erwartungshaltung an Unternehmen ist, was an Unternehmen an Benefits bringen sollte, das steht im starken Kontrast zu denen, die jetzt gerade mit 20 zu uns kommen. Ne?
Mach mal ein Beispiel. Was erwarten die beiden Generationen?
Ja, das fängt zum Beispiel damit an, dass ich so ganz klassisch würde ich sagen, die fortgeschrittenere Generation im Alter ist noch ein bisschen klassischer. Die sagen, hey, wir wollen ganz gerne regelmäßig mal den Chef sehen. Wir wollen hören, was der denkt, was der sagt. Wir finden das auch ganz gut, wenn der sagt, wo es lang geht.
Okay.
Das hat das in total einfacher Sprache,
aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst, ja.
Wohingegen die aufstrebender, und für die ist das auch so, die wollen auch, ich sag mal so, wenn man zum Beispiel mit Themen kommt, so Stundenkonto oder irgendwas, und sagen, willst du ein Stundenkonto oder willst du dann Überstunden ausbezahlt bekommen? Dann wäre die Frage, ich will ausbezahlt bekommen, also ich will kein Stundenkonto, was soll ich damit? Wohingegen die jüngere Generation, bei der ist es so, ich will die Überstunden nicht aus dem Zahl bekommen, denn ich will Work-Life-Balance, ich will natürlich, und überhaupt, wieso fallen denn überhaupt Überstunden an, warum muss das denn überhaupt sein? Also ist denn irgendwas nicht in Ordnung hier? Habt ihr den Personalplan? Also das
nicht,
sind
nicht schlecht, ja.
Die auch die Selbstverständlichkeit, mit der gefragt wird, ist eine andere. Ich finde das ja auch total erfrischend und gut und das sollte auch so sein. Nur die ältere Generation, die würde sich mitunter, ich kann doch nicht den Chef fragen, ob er sich verplant hat, was die Personalplanung als solches betrifft, so ungefähr, ja. Also da sieht man schon, verstehe. Die Mündigkeit ist eine andere, womit ich nicht sagen möchte, dass die ältere Generation nicht auch offene Kritik anbringt, aber man merkt da schon starke Gegensätze.
Ja, das stimmt. Das ist einfach ein Sozialisierungsthema. Das ist wirklich dieser Generations-Nicht-Konflikt, aber es ist einfach eine andere Art. Man ist halt in anderen Bedingungen aufgewachsen und hat dann halt ein anderes Selbstverständnis. Ne? Das ist ganz klar. Nichts davon ist negativ. Aber super spannend, finde ich interessant. Nochmal kurz, bevor wir einsteigen, wie groß seid ihr ungefähr, damit das mal in großen Ordnungsbereich
ist? Wir sind, also in Form von Personenzahl, ne? Genau. Wir haben 115 Leute hier, 115 bis 120. Und wir haben auch noch einen weiteren Standort, da sind wir zumindest dran beteiligt, in Südafrika, Johannesburg. Und da sind wir so 45 Leute grob, ja.
Okay. Ja, gut, weiß man Bescheid. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen, wie war dein Werdegang? Also was hast du gemacht, was hast du für eine Ausbildung genossen? Ist ja nicht so leicht, in so eine Firma überhaupt reinzukommen. Und dann ist es auch noch Familienerbe. Ich habe letztens mit dem Sacher-Hotel-Chef gesprochen, der hat die Firma übernommen von seiner Schwiegermutter und hat es erst abgelehnt, weil das natürlich irgendwie so ein, das sind so Fußstapfen, die sind erst nicht nur groß, sondern die sind auch noch die der Schwiegermutter. Ja. Dann hast du jetzt natürlich so, man ist ja emotional an ein Familienunternehmen anders nochmal gebunden, als wenn man als Manager in ein Unternehmen reinkommt. Das sage ich jetzt einfach mal so als These. Also was hast du als Ausbildung gemacht und wie bist du so langsam in diese Rolle reingekommen?
Ja. Also, mein Vater hat die Firma damals 2000 gegründet mit drei anderen Inhabern. Eine Person davon ist 2005 ausgestiegen. Also, heute sind es noch drei, aber ursprünglich waren es mal vier. Deswegen unter anderem auch der Name 4Packaging.
Ah, okay.
Ja, das war so ein lustiges Wortspiel. Also für die Verpackung und vier Gründer.
Nicht schlecht. Ja.
Ja, und dann, zu der Zeitpunkt, war ich noch auf dem Gymnasium und es war, glaube ich, 2002. Und da sagte mein Vater zu mir, okay, Mensch, David, sagen wir nochmal ganz ehrlich, also ja, vielleicht machst du dann Abi, vielleicht auch nicht, aber so richtig leidenschaftlich bist du da auch nicht beim Thema und ich sehe dich auch nicht auf der Universität. Das habe ich natürlich mit dem Alter ganz anders gesehen. Wer ist er, dass er sich sowas anmaßt, über mich zu sagen? Aber er hatte natürlich vollkommen recht. So, ja. Und daher dachte er, hey, ich brauche bei mir in der Firma jemanden, der, ich bräuchte einen Auszubildenden in den und den Bereichen. Hast du nicht Bock? Ich meine, du bist jetzt in der 12. Klasse, also wenn du das dann fertig hast, hast du immer ein Fachabi, ist immer noch in Ordnung, kannst du immer noch fast alles mitmachen. Und ehrlich, das kam mir eigentlich ganz recht, weil ich hatte auch wirklich zu dem Zeitpunkt kein Bock mehr auf Schule. Ich habe da irgendwie keinen Sinn drin gesehen damals und war nicht mein Ding.
Ja.
Ja, und dann habe ich meine Ausbildung angefangen, habe die verkürzt auf 2 Jahre, habe Druck und Medien, habe Mediengestalter, Fachrichtung Druck und Technik, glaube ich, damals studiert, ich habe es schon gesagt, gemacht. 2 Jahre und danach ganz normal als Geselle weitergearbeitet. Und ich glaube, 2006 war es, oder 2005 irgendwann, wollte ich dann noch studieren gehen, Druck- und Medientechnik Wuppertal, bin ich dann auch, für 2 Semester, 3 waren es vielleicht. Und dann war es an einem Punkt, dann gab es, wir hatten so eine neue Technologie hier im Haus. Und dann war es wieder, mein Vater gefragt, hey David, kannst du nicht für ein Jahr zurückkommen? Ich bräuchte jemand, der die Technologie betreut.
Okay. Und
ich habe jetzt so im Team keinen, ich glaube, du könntest das. Das fand ich wiederum interessant, bin zurückgekommen. Das Studium habe ich danach nie wieder aufgenommen. Mhm. Also ich habe 3 angefangene Semester und das war's.
Ja.
Und das ist auch im Nachgang, muss ich auch sagen, auch total gut so gewesen. Denn das Studium als solches hätte mir im Nachgang keinen Mehrwert als solches gegeben. Denn nicht, weil es kein gutes Studium ist, aber einfach nur für das, was ich jetzt in einem Nachgang werden sollte, war es viel wichtiger, dass ich möglichst viel Zeit mit meinem Vater in der Firma hatte, weil du fragtest mich ja auch, wie mein Werdegang ist und wie ich bin ich hier hingekommen. Also ich habe ja dann eigentlich immer laufend, obwohl ich Angestellter war, immer von meinem Vater mitbekommen, wie ist das, eine Firma zu führen? Wie denkt der? Wie redet der? Was muss der für Entscheidungen treffen? Ja. Und obwohl ich vielleicht jung war und der auch mit mir keine Entscheidung getroffen hat, war ich trotzdem oft so ein bisschen Sparringspartner, wenn es um irgendwelche Themen ging, so Mitarbeiterthemen und so weiter und so fort. Also ich habe das schon früh unterbewusst alles mitbekommen, wie er so denkt und was er macht. Und er hat mich auch früh immer sehr viel mit einbezogen, so dass es dann, als er dann 2014 fragte, möchtest du Geschäftsführer werden und die Nachfolge sukzessive antreten, war ich da irgendwie innerlich schon weitestgehend drauf eingestellt, dass welche Themen da auf mich zukommen. So, ja.
Okay, cool. Also spannende Story. Jetzt bist du seit 10 Jahren, oder wie lange bist du jetzt schon in der CEO-Rolle?
Genau, 10 Jahre jetzt. Mhm. Wenngleich wir von den 2014 war das. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir sicherlich 5, vielleicht waren es auch 6 Jahre, damit verbracht haben, so 80% der Umfang dieser Rolle an mich zu übergeben. Und jetzt so seit, ja, weiß nicht, 2, 3 Jahren, die Grenzen sind da auch verschwimmt, mache ich das zu 100%. Aber das ist ja kein Ausbildungsberuf, ne? Und das muss man schon auch, Generationswechsel gibt es auch nicht so im Handbuch. Mhm. Das ist, du sagtest es ja eben auch, das ist immer ein super schwieriges Thema. Und daher brauchte das auch alles seine Zeit, sich das hier und da zu finden. Und auch die letzten Prozent waren dann immer noch mal, da gab es dann immer noch mal so ein bisschen Themen, wo wir uns erst noch ein bisschen feinjustieren mussten. Und heute haben wir da eigentlich ein super Auskommen miteinander. Und ich schätze das auch weiterhin sehr, dass ich bin kein Inhaber, ich bin nur Geschäftsführer. Mhm. Mein Vater ist weiter Inhaber mit 2 anderen. Und ich schätze das auch, dass es immer die Möglichkeit gibt, noch mal sich auch mit denen erfahrenen Personen immer wieder auszutauschen, wie sie die Dinge sehen. Das mache ich auch. Ich treffe eigentlich die wichtigen Entscheidungen immer nur, auch wenn ich nicht müsste, aber ich treffe sie trotzdem gerne in Absprache mit der ersten Generation.
Ja, klar. Es ist ja auch mega cool, dass es überhaupt geht, ne? Ich meine, wenn man die Personen hat und man auch Ratschläge sich holen kann oder halt auch einfach mal fragen könnte, wie die entschieden hätten. Und egal, ob man es dann macht oder nicht, es ist ja immer interessant, im Top-Level oder auch generell in der Geschäftsführung sich unterschiedliche Perspektiven einzuholen. Ne? Und wenn man sie dann schon hat, warum nicht nutzen? Cool. Genau, also einmal haben wir halt schon gehört, dieser Generationskonflikt ist natürlich oder Wechsel ist natürlich einerseits im Selbstverständnis der Personen, mit denen du zusammenarbeitest. Gibt es trotzdem noch auch einen anderen Generationswechsel, irgendeine andere Transformation, die vielleicht, also, weil du hast ja gesagt, digital ist ja auch ein Thema. Also gibt es da auch was, wo du was zu erwähnen würdest?
Ja, digital ist sicher ein Thema, würde ich aber bei uns gar nicht so groß aufhängen, weil ich war schon immer extrem, also eine hohe Affinität gegenüber Digitalisierung als solches. Mhm. Denn ich habe früher sehr intensiv und viel Computer gespielt. Daher kommt meine hohe Affinität zur IT. Mhm. Und ich hatte da eigentlich immer einen relativ guten Zugang zu, und mein Vater war dafür immer sehr offen, auch sehr interessiert. Sicherlich flogen ihm die Dinge vielleicht nicht ganz so einfach zu, aber er war immer sehr offen und hat das immer mit offenen Armen willkommen geheißen. Und somit war das irgendwie von ihm zu mir eigentlich auch ein relativ fließender Übergang. Also das war keine neue Sache. Mhm. Und wir unterscheiden uns natürlich trotzdem in ein paar Sachen, wie wir Sachen sehen und angehen. Und ich glaube, da ist meine Erkenntnis heute, das ist auch in Ordnung, dass man Dinge ändern möchte. Jede Generation möchte Dinge etwas anders machen. Mhm. Auch im Sinne der Authentizität ist das ja auch schon wichtig und richtig.
Ja.
Nur was ich erkannt habe, ist, dass man das immer mit, man sollte eine gewisse Geduld aufbringen, um dem, was bisher geleistet wurde, den notwendigen Respekt zu zollen. Mhm. Und allen Beteiligten, inklusive der ersten Generation, inklusive den Leuten, die ja schon lange da sind, die Gelegenheit geben, sagen wir, stolz auf das zurückzublicken, was wir bis hierhin gemacht haben. Nicht das Gefühl zu haben, dass irgendwas daran verkehrt war, sondern das eigentlich nur als, wir haben bis hierhin alles richtig gemacht, vieles richtig gemacht und es ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung von dem. Und da sollte man in einem Generationswechsel nicht zu ruppig rangehen, denn das kann schnell zu Disharmonie führen. So.
Ja, macht Sinn. Ja, man sieht dich ja auch zum Beispiel auf LinkedIn, also auf jeden Fall präsent, würde ich sagen. Ihr macht da auch Videos, was ich persönlich ja super finde. Ich mache ja ähnlich mit Podcasts auch eine andere Medienpräsenz sozusagen in meinen Job, in meinen eigentlichen Reihen. Das ist ja auch strategisch. Ne? Das machst du jetzt nicht so als Hobby, sondern da hast du schon gesagt, hey, Social Media, da muss man auch präsent sein.
Ja, ja. Das ist natürlich, Social Media ist interessanterweise immer ein sehr kontroverses Thema.
Absolut, ja.
Also ich persönlich, ich habe das letztens auf einem Event von uns schon gesagt, ich bin ein polemisch überzogen gesagt, ich hasse Social Media. Also ich mag Social Media gar nicht. Und ich habe privat auch, ich habe keine Social Media App, nichts, null, gar nichts. Mhm. Gleichzeitig verstehe ich, dass Social Media oder sagen wir LinkedIn, vielleicht eine Business Media oder Networking, das ist die moderne Art und Weise, auch das gehört zum Marketing dazu.
Ja.
Ja. Und ich denke mal, die Leute wollen ja auch, am Ende des Tages kaufen ja auch Leute, wir alle kaufen nicht bei einem Unternehmen, sondern wir kaufen bei den Personen des Unternehmens.
So ist es, ja.
Und wenn ich mich nicht mit den Personen des Unternehmens identifizieren kann, dann kann ich mich mit unter anderem auch nicht mit den Produkten und den Serviceleistungen als solches identifizieren. Mhm. Und gerade beim Familienunternehmen spielt das natürlich eine Rolle. Insofern wollte ich einfach, dass unsere Kunden, potenzielle Kunden, bestehende Kunden haben, eine Möglichkeit haben, mich und das Gesicht und die Gesichter hinter dem Unternehmen zu sehen, zu verstehen. Und auch einfach zu hören, wie denken wir über bestimmte Themen, Probleme, um sie auf dem Laufenden zu halten und auch einfach eine gewisse Präsenz zu haben. Mhm. Und sicher vielleicht auch mal ein Thema anzusprechen, was nicht jeder gleich sieht. Und das muss ja auch gar nicht sein. Ich finde schon, dass es auch erlaubt sein muss, mal Themen konstruktiv, konfrontativ anzusprechen. Ja. Aber darum geht es im Kern, so, ja.
Ja, finde ich gut. Also es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe auch keine Social-Media-App. Ich habe schon Accounts, so ist es nicht. Also ich glaube, wenn man Facebook und Instagram aufruft, findet man mich definitiv. Auf Instagram gucke ich auch ab und an mal rein, so in die Nachrichten oder irgendwas. Aber ich benutze es nicht wirklich. Jedoch, auf der anderen Seite benutze ich natürlich LinkedIn schon als Tool, sage ich mal. Weniger, um mich berieseln zu lassen. Ab und an vielleicht, aber weniger da. Also es ist schon ganz interessant, dass man da so unterscheiden kann in Konsument und Produzent. Mhm. Aber manchmal geht es auch, also mir fällt es manchmal schwierig, aber die negativen Aspekte, und ich glaube, das ist ein Persönlichkeitsthema. Ich zum Beispiel, wenn ich Social Media Apps auf dem Handy hätte, dann würde ich ziemlich oft reinschauen, weil ich anfällig für sowas bin.
Ja, ja.
Und deshalb lieber gar nicht, als versuchen, das zu regulieren irgendwie. Weißt du, was ich meine? Und dann, wenn ich produziere, also wenn ich einfach einen Post schreibe für meine neue Podcast-Episode, dann produziere ich den, lade den hoch und gut ist es. Da muss ich dann nichts mehr sehen.
Ja.
Guck dann immer mal ein bisschen rein, wenn ich Nachrichten kriege und da ist irgendwas, aber ansonsten halt gar nicht mehr. So. Ist das bei dir auch so, das Verhalten, oder?
Kann ich total nachvollziehen. Mein einziges Laster ist YouTube und ich erwische mich da ständig, wie ich viel zu viel Zeit meines Lebens damit verschwende, in Anführungszeichen sinnlosen Content zu konsumieren. und also ich will gar nicht sagen, dass so nach dem Motto, aber jeder muss für sich selbst wissen, was denn sinnhaft oder sinnvoll ist und was eben nicht. Ich sage nur, dass man oft dazu neigt, viele Dinge zu konsumieren, die nicht wirklich sinnvoll sind und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ich habe aber bei mir ist auch noch ein anderes Thema. Ich bin auch das absolute Geschmackssache. Ich konsumiere generell keine Nachrichten.
Ja, interessant.
Weil ich die Berichterstattung viel zu negativ behaftet finde, weil wir Menschen total affin dafür sind, für alles das, was schlecht, was blöd ist. Nehmen wir mal in einer Firma, wenn ich durch die Firma laufe und ich glaube, da kann sich keine Firma von freisprechen. wenn ich irgendeine Geschichte erzähle, wo irgendjemandem wo was schiefgelaufen ist, wo irgendein Missgeschick war, und am liebsten umso größer und besser, da hören die Leute sehr interessiert hin und das bleibt auch haften und die Wahrscheinlichkeit, dass es weitererzählt wird, sehr hoch. Mhm. Wenn ich irgendwo hingehe und davon erzähle, wie toll etwas gelaufen ist und so weiter und so fort, das Interesse dafür ist nicht so hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute es behalten, ist auch einfach nicht so hoch. Mhm. Ich bin kein Psychologe und dafür wird es viele gute Gründe geben, nur das wissen natürlich auch die Nachrichten, die Professionellen, und bespielen das in meinen Augen viel zu sehr. Und ich habe irgendwann mal zur Corona-Zeit gesagt, nee, ich möchte das nicht mehr. Und ich mache das jetzt seit 3 oder 4 Jahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist seitdem kein einziger Nachteil aufgefallen. Alles, was ich mitbekommen müsste, habe ich mitbekommen.
Ja. Ja, das ist der Punkt, ja. Also das ist die Frage, die Gegenfrage, die man sich stellen sollte, ist, habe ich durchs Nachrichten konsumieren schon mal irgendwas, also habe ich da schon mal irgendwas gewonnen daraus sozusagen?
Ja.
Und wenn du dann nachdenkst und dich nicht an irgendwas erinnern kannst, dann wird es schwierig. Und so Sachen wie, weiß ich nicht, Beispiel, ich habe zum Beispiel nicht mitgekriegt über Nachrichten, dass sich die, dass sich unsere Regierung, wir nehmen das ja jetzt hier gerade im November auf, dass es da sozusagen das Ampel ausgab, aber das kriegst du dann mit, weil es gibt dann einen Brennpunkt, es gibt dann die Leute, die drüber reden, zack, ist es auf irgendwelchen, in allen Gesprächen und so. Das heißt, du kriegst die wichtigsten Sachen, kriegst du ja mit.
So. Genau. Ja. Und deswegen, also ich meine, jeder kann ja auch für sich selbst sagen, okay, das ist mir wichtig, das möchte ich wissen und das tue ich auch, natürlich. Also wenn ich weiß, das ist für mich etwas, was ich wissen muss für mein persönliches Leben und für mein berufliches Leben, klar. Aber ich konsumiere nicht einfach wahllos einfach alle Nachrichten, weil da ist mir viel zu viel Dinge dabei, wo ich sage, ich habe ja auch nur 100% Energie, ich schlafe, ich habe meinen Akku aufgeladen, ich habe 100%. Und ich kann selbst entscheiden, womit ich meine Energie verbrauche.
Absolut.
Also ich kann doch nicht einfach jedem die Erlaubnis geben, mutwillig meine Energie zu konsumieren. Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und deswegen sage ich entscheide selbst, wer oder was meine Energie konsumiert.
Sehr gut. Das ist schon mal ein guter Tipp, da haben wir einen guten Übergang für deine Tipps und deine Learnings auch in der Geschäftsführung jetzt. Das können so Sachen sein wie kein Social Media, keine Nachrichten, einfach um Energie zu sparen oder auch um unnötige Konsumieren von Nachrichten oder Informationen zu sparen. Was hast du noch so für Tipps? Gibt es irgendwelche Themen, die du hervorheben würdest, wo du vielleicht auch so Erkenntnisse hattest, so, oh boah, die Charaktereigenschaft muss ich noch entwickeln oder ich brauche irgendwie hier eine Instanz, die mich vor XY schützt in der Geschäftsführung oder irgendwie solche Themen. Gibt es da was?
Ja. Was mir einfällt, das ist rund um das Thema, also jeder hat ja an zu gewissen Zeiten irgendwie ein Team zu führen. Also, und nicht alle haben oder stehen gerade da, wo sie sagen, ich kann auf einer grünen Wiese mein Team erstellen. Ich finde nur einfach, dass man sich, und das hat man manchmal, die Tragweite der Relevanz, wenn ich Leute einstelle, der ist man sich oft nicht bewusst. Weil ich sage das auch oft so, wenn wir im Team, wir haben jetzt x Leute, ich sag mal 10 Leute, und wir sehen, wir müssten, irgendwie kommen wir nicht ganz hin, wir müssen irgendwie ein bisschen länger arbeiten und das Naheliegendste ist immer, jetzt jemanden einzustellen. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe nichts dagegen, Leute einzustellen. Die Tatsache ist nur so, nicht alles wird immer besser, nur weil ich noch mehr Leute einstelle.
In der Tat, ja.
Und ich habe eine Verantwortung gegenüber meinem existierenden Team, mir gut darüber Gedanken zu machen, was genau passiert mit meinem Team, wenn ich eine weitere Person einstelle.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel ein super Team habe, also das Klima ist super, die Performance ist super, dann und jetzt bringe ich eine weitere Person rein, dann ändert sich etwas in dieser Dynamik. Und ich habe diese Verantwortung, wirklich, wirklich gut hinzuschauen. Also das ist ja wie so eine Hochzeit. Also ich vermähle mich mit jemandem Neuen und ich habe einfach die Verantwortung zu wissen, okay, habe ich mir darüber gut Gedanken gemacht? Wie passt das ins existierende Team und passt diese Person zu uns als Unternehmen? Weil jedes Unternehmen ist ein bisschen anders und also habe ich das wirklich abgeklopft, dass diese Person sicher passt. Und ich glaube, da neigen wir manchmal zu schnell, Entscheidungen zu treffen. Weil ich kenne das. Wir haben jetzt die Arbeit und Leute neigen dazu, ja, jetzt mach. Wir brauchen jemanden. Und wenn man die falsche Person einstellt, dann macht man es aber eigentlich schlimmer als besser. Und es ist ja auch nicht fair gegenüber der Person, die man eingestellt hat, um dann nach ein paar Monaten festzustellen, das passt nicht, dann haben nämlich beide verloren. Also es ist nur fair, und ich finde das auch total anerkennend, gegenüber der Person, die man mitunter in Erwägung zieht, einzustellen, dass man ihr zeigt, ich mache mir sehr viel Gedanken darüber und ich überlege mir das gut, ob wir als Unternehmen zu dir passen.
Okay.
Und das finde ich ist, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir über die Jahre immer, also dass ich eher sage, man sollte sich mehr Zeit nehmen, einzustellen, als zu wenig. Man sollte vielleicht eher nochmal sagen, okay, komm, 1-2 Monate müssen wir noch auch mal ein bisschen mehr investieren, aber dann haben wir die richtige Person. Mhm. Ja, die richtige Person, das will ich noch ergänzen, die richtige Person ist nicht die beste Fachkraft. Mhm. Ich würde sogar anders sagen, dass ich würde im Zweifelsfall immer eher die Person einstellen, von der ich sage, charakterlich passt sie besser und ist vielleicht an Anhieb die noch nicht ganz so gut performende Fachkraft.
Okay.
Aber ich kann eine charakterlich einwandfreie Person, ich kann die immer dahin bringen, eine gute Fachkraft zu werden, ja, wenn sie die richtige Einstellung mitbringt. Wohingegen ich eine, wenn jemand kommt und eine gute Fachkraft ist, gute Expertise hat, aber der vom Charakter ein Problem hat, dann zieht er alle anderen in Mitleidenschaft. Und das ist, finde ich, immer schwer zu ändern. Also wir Menschen sind so, wie sie sind, mit allen unseren Stärken und Schwächen und wir haben als Unternehmen die Verantwortung zu sagen, passen wir als Unternehmen zu dir als Person? Kannst du bei uns die bestmögliche Leistung bringen oder weiß von vornherein, dass wir gar nicht zu dir passen und dann sollte man es auch nicht eingehen?
Guter Tipp auf jeden Fall. Ja, wir kommen langsam schon ans Ende. Das fand ich sehr, sehr wertvoll, das Thema passen Unternehmen und Mitarbeitende natürlich auch zusammen und das mal wirklich eben nicht nur als Floskel, sondern wirklich tief zu prüfen, finde ich sehr, sehr gut. Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen würdest? Habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
Ja, hast du irgendwas vergessen zu fragen? Oh, es gibt so viele Fragen rund um das Thema Unternehmensführung als solches. Ja, ich könnte jetzt viel, ich könnte was über Meetings erzählen, über Feedback und so weiter. Also.
Ja, mach mal kurz zum Thema Meetings. Was gibt es zum Beispiel eine geschlossene Laptop-Kultur bei euch in Meetings oder sowas in der Art?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich finde, wenn man im Meeting sitzt, dann ist es muss nicht die geschlossene Laptop sein. Mhm. Ich finde nur, die Körpersprache ist relevant. Also und okay. Auch bei virtuellen Meetings ist es eine, wenn ich jemanden, Leute, die sehe in einem Meeting und die ich merke an der Körpersprache und an der Beteiligung im Unternehmen, die sind mehr, also es ist für die eher ein Hearing.
Mhm, ja, ja. Mhm.
Dann muss ich mir als Meeting-Organisator einfach die Frage stellen, warum habe ich die Person da nicht eingeladen? Also ich habe offensichtlich Leute eingeladen, für die Besprechung nicht relevant ist.
Ja.
Und da immer wieder hinterher zu gehen, zu sagen, ladet lieber zu wenig Leute ein, macht das Meeting bewusst, also wenn ihr denkt, wir brauchen eine Stunde, macht eine halbe Stunde. Macht lieber nochmal eine zweite halbe Stunde, als eine Stunde, weil die Meetings dauern nämlich immer merkwürdigerweise wie von Zauberhand genauso lange, wie sie angesetzt wurden. Und seitdem wir da immer wieder hinterhergehen, gibt es bei uns viel mehr Meetings mit einer halben Stunde und die dauern meistens dann doch nur 15 Minuten.
Okay, sehr gut.
Das ist ein gutes Beispiel. Nichts ganz Bahnbrechendes, aber es fiel mir gerade nur ein.
Nee, finde ich aber gut. Das sind so die kleinen Sachen, weil die häufen sich ja. Das ist ja ein riesiger Zinseszinseffekt, wie viele Meetings einfach ablaufen über so ein Jahr. Also wie gesagt, bis jetzt sehr, sehr coole Tipps. Ich glaube auch entlang deiner Vita haben wir ein paar sehr spannende Tipps gehört, auch zum Thema Generationskonflikt. Was würdest du machen, wenn du nicht in der Geschäftswelt tätig wärst? Gibt es irgendwelche künstlerischen oder musikalischen Hobbys?
Das einzige Hobby, was ich habe, ist Sport und ich spiele immer noch teilweise ganz gern Computer. Ich habe nicht mehr so viel Zeit dafür, aber das ist so mein Kindheitshobby, was geblieben ist. Ich mag gerne Fußball, ich mag gerne Formel 1. Generell mag ich gerne Sport. spiele selbst nur Fußball, aber ansonsten habe ich keine Hobbys.
Sehr gut, das klingt auch sehr gut. Wir müssen mal gucken, was für Computerspiele machen wir dann off the record. Dann sage ich herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch.
Mir auch, Franz, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.
Ja, danke dir. An alle, die jetzt noch dabei sind, das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst uns Feedback da. Also entweder als Kommentar, das geht ja jetzt bei manchen Plattformen, oder eben als Review für die gesamte Kanal. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Lasst uns gerne Sternebewertungen da. Seid kritisch, schickt mir eure Kritik auch gerne auf LinkedIn zu. Und wenn ihr auf David zugehen wollt, haben wir unten wahrscheinlich in den Shownotes auch die Möglichkeit, entweder über LinkedIn-Profil oder über die Website von 4Packaging. Ja, der Podcast ist nur möglich, weil ich noch einen anderen Hauptberuf habe und das ja nur ein Hobby ist oder ein Hobbyberuf ist. Also gerade wenn euch die Fragestellung herumtreibt, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, speziell rund um die Themen Programmmanagement, Transformationsmanagement, also alles, was komplex ist und was gut auch in einem zeitlichen Rahmen Abarbeit ist und nicht eben für immer geht wie eine feste Rolle. Da kommt gerne mal auf uns zu. Wir haben einen sehr, sehr guten Talentpool, da kann man dann solche Programm- und Transformationsmanager und Managerinnen finden. Und wenn nicht, hilft manchmal auch ein Sparring mit mir einfach nur. Und danach habt ihr vielleicht auch eine interne Lösung gefunden oder eine aus dem eigenen Netzwerk. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle Nachrichten. Wie gesagt, gerne LinkedIn benutzen oder meine Website aufrufen. Da kommt ihr auch zu den E-Mail-Adressen. Und David, ich freue mich bis zum nächsten Gespräch.
Bis dann.